Der Titel meiner Predigt für euch heute Morgen ist Ein geniales Leben. Vor 500 Jahren lebte Martin Luther und Martin Luther predigte das Evangelium mit einem unfassbaren Erfolg. Tausende kamen zum Glauben an Jesus Christus. Luther hatte eine Frage, mit der war er unterwegs sein Leben lang. Er war katholischer Mönch und seine Frage war: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Die Kirche hatte alles dafür getan, dass Menschen in Angst leben, vom Fegefeuer, vor der Hölle. Nichts, was du gespendet hast, nichts, was du getan hast, hat gereicht. Da musstest du noch pilgern und hier und da. Aber immer wieder dieses, oh ja, Jahre werde ich im Fegefeuer verbringen und Gott ist so heilig, Gott ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und dann hat der Luther den Römerbrief studiert und hat sich bekehrt und fing an, das Evangelium zu predigen. Und weißt du, warum das so viral lief, warum das so unfassbar sich ausweitete? Ganz einfach, weil diese Frage, wie kriege ich ein gnädiger Gott, war die Frage, die die Menschen sich stellten. Ein Prediger, der eine Frage beantwortet, die auch wirklich gestellt wurde, hat oft einen gewissen Erfolg. Ja? Und manchmal denke ich, dass wir sehr noch mit dieser Botschaft unterwegs sind. So unsere Missionsbemühungen habe ich auch schon sehr viel getan, den Leuten zu sagen, wie sie einen gnädigen Gott bekommen. Aber unter Umständen ist das gar nicht die Frage, die sie haben, sondern die Frage, die die Leute heute beschäftigt, ist: Wie kriege ich ein geniales Leben? Wie kann ich das meiste aus meinem Leben machen? Wie kann ich so ein richtiges, prickelndes, überfließendes, tolles Leben bekommen? Ja, zugegeben, ist ein Luxusproblem in Gesellschaften, die halt ziemlich reich sind. Aber es ist unsere Realität. Also bei uns, da sitzt man dann vielleicht mit 38 in einem trendigen Café, raucht einen Bio-Zigarillo, nur einen im Monat, ist ja klar, Gesundheit und so, und sagt Sachen wie, also ich könnte mir vorstellen, mit meinem Leben nochmal was ganz anderes zu machen. Das ist Luxus. Ja? Wie kriege ich ein erfülltes Leben? Wie kann ich eines Tages, wenn ich auf dem Sterbebett liege, sagen, ich habe das meiste draus gemacht. Ich hatte ein erfülltes, pralles, geniales Leben. Und ich glaube, dass Jesus eine Antwort auf die Fragen jeder Generation hat. Und so lese ich etwas in der Heiligen Schrift davon, von diesem genialen Leben. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist unterwegs und wandert durch Samaria. Es ist heiß und Juden gehen normalerweise ungern durch Samaria. Normalerweise reisen sie außen rum, aber Jesus reist durch Samaria, weil er hat da irgendwie einen Termin, das weiß er in seinem Herzen, eine Begegnung, eine göttliche Begegnung. Die Jünger sind los, um zu gucken, ob sie was zu essen auftreiben können. Das ist in Samaria richtig schwierig. Kein Mensch gibt dir was, wenn du Jude bist. Und Jesus kommt an einen Brunnen und da sitzt eine Frau. Und die hat einen Schöpfeimer, er hat keinen, aber Durst hat er. Und so sagt er zu dieser Frau, kannst du mir bitte was zu trinken geben? Und diese Frau rastet völlig aus und sagte, du als Jude sprichst mich als Samariterin an. Ja, wo gibt's denn sowas? Und dann sprechen sie kurz über Wasser und so. Und dann kommt Jesus auf etwas zu sprechen, was unser Thema ist. Ein geniales Leben. Und er sagt Folgendes in Johannes 4, Vers 13. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wasser des Lebens. Wasser ist Leben. Das versteht eigentlich jeder. In unserem Land vielleicht nicht ganz so viel wie damals in Samarien. Ja, wenn du es wirklich heiß ist oder in der Wüste und du verlässt dich drauf als Pilger, irgendwo ist ein Brunnen, ist eine Wasserstelle, aber die ist leider ausgedorrt. Das konnte dein Ende sein. Ja, da hast du dich drauf verlassen. Wasser ist Leben. Was uns mit allen unseren Schöpfungsgenossen, ob Pflanze oder Tier, vereinigt ist, wir brauchen dieses Wasser. Wir bestehen zu einem Großteil daraus. Ja, ohne Wasser gibt es kein Leben. Das weiß diese Frau. Und Jesus lenkt dann aber das Gespräch von diesem natürlichen Wasser auf ein geistliches Wasser, weil wir ja nicht nur Körper sind, der Wasser braucht. Nein, wir haben auch eine Seele, die braucht auch ein Wasser. Ja, ich spreche von einem prickelnden Leben, ich spreche von einer seelischen, einem Glücklichsein, einem Sattsein, einem Zufriedensein. Und Jesus sagt, die Befriedigung, die du suchst in deinem Leben, durch all das, was du tust, du hast so viele Dinge versucht und 5 Männer hatte sie gehabt und so, da spricht er später drüber. All das, was du versuchst in deinem Leben, würde ich so gerne ausfüllen. Wenn ich in dein Leben komme, dann kriegst du lebendiges Wasser, dann bist du, also hast du keinen Durst mehr und jetzt kommt der Hammer. Das wird dann, ich werde dann selbst zu einer Quelle in dir, Jesus in uns will eine Quelle sein und ich werde immer weiter dieses lebendige Wasser sprudeln lassen und du wirst nie wieder Durst haben. Nie wieder Durst. Du wirst seelisch nie wieder Durst haben, an komischen Stellen suchen zu müssen für ein bisschen Befriedigung. Das will ich so gerne für dich ausfüllen. Was für ein krasses Geschenk. Da kommen mir 2 Fragen. A, wenn das unsere Botschaft wäre, warum geht die nicht viral? Warum nehmen die Leute das nicht zu Tausenden an? Denn das ist doch die Frage, mit der die Menschen unterwegs sind. Wie kriege ich ein pralles Leben? Und weißt du, heute ist ja die Zeit der Unverbindlichkeit. Man weiß ja, man muss nicht zu einer Religion konvertieren oder irgendwo austreten. Oder man kann auch einfach mal sich bekehren und man kann auch nach 30 Tagen es wieder zurückgeben. Das ist ja die Zeit, in der wir sind. Man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ja? Man sollte doch meinen, es war nie leichter. Ja, früher, wenn du dich irgendwo bekehrt hast, je nachdem, was du für ein Umfeld hattest, hast du sofort Verfolgung gehabt und musstest in den Untergrund und es drohte dir Tod. Und nein, hier kannst du doch ganz einfach mal sagen, ja, okay, beten wir mal zusammen, dann nehme ich mal Jesus an, ich gehe mal mit ihm einen Monat und guck mal. Ne? Aber es ist ja nicht so. Und die zweite Frage, und das ist vielleicht ein bisschen die Antwort auf die erste, erleben wir das eigentlich so? Hast du das so erlebt, dass Jesus in dein Leben gekommen ist und dass du seitdem nie wieder seelisch Durst hattest? Dass du nicht an allen möglichen anderen Stellen suchen musst, um irgendwie innerlich erfüllt zu sein, um dieses geniale, überfließende, pralle Leben zu haben? Und wenn wir das nicht immer so erleben, dann ist doch die Frage, warum? Denn Jesus, was er sagt, ist doch sehr eindeutig. Und ich sage euch, woran es liegt. Es liegt an einem schlechten Tausch. Ein richtig, richtig grottenschlechter Tausch. Wir haben einen Feind, nenn ihn wie du willst, Satan, Teufel. Wir haben einen Feind seit jeher als Menschen. Dieser Teufel ist nicht sonderlich intelligent, aber für uns hat's immer gereicht. Er lässt sich, also er ist auch nicht sehr kreativ. Er lässt sich nie was Neues einfallen, sondern er kommt immer wieder über dieselbe Schiene. Und will uns diesen grottenschlechten Tausch weg von der Quelle des lebendigen Wassers hin zu anderen Sachen bringen. Das war schon im Alten Testament so. Guck mal, da sagt der Jeremia, da sagt Gott seinem Volk durch den Jeremia, Kapitel 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Was ist eine Zisterne? Nun, eine Zisterne ist kein Brunnen. Das macht man manchmal, wurde das sogar schon mit Brunnen übersetzt. Ein Brunnen hat ja Grundwasser. Eine Zisterne ist einfach so eine Art Loch, was du in den Felsen haust. Und wenn der Regen kommt, dann läuft er da rein und dann ist das dein Wasser. Ja, dann kannst du das trinken. Und Gott sagt, es sind rissige Zisternen. Ja, das war das Problem in diesen Zeiten. Die hatten kein Silikon. Die hatten technisch nicht die Möglichkeit, diese Zisterne dicht zu kriegen. Und weißt du, in Israel, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war, da bist du in einem gewissen Tal, du siehst, es regnet im Nachbartal, bei dir nicht. Und die Leute sagen, ja, so alle 3 Jahre im Schnitt regnet das auch in unserem Tal. Ja. Und Wasser gibt's ja in Israel immer unten, da ist der Jordan, da gibt's Wassermöglichkeiten. Aber immer wenn Israel auf die Berge musste, weil die Feinde da unten waren, mussten sie sich diese Zisternen hauen und sie kriegten die Dinge einfach nicht dicht. Und Gott sagt, ihr habt mich verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers, und habt euch Zisternen gegraben. So, Moment mal, Gott ist die Quelle, Ursprung. Es gibt kein besseres Wasser als Quellwasser. Geh in den Getränkemarkt und guck, wo die Wasserkästen steht. Alle erzählen sie dir was von der Quelle. Keiner sagt, kommt aus dem Bach. Oder kommt aus dem Brunnen. Kommt von der Quelle. Quellwasser ist das Beste, was es gibt. Dann gibt es viele andere Möglichkeiten. Brunnen, Fluss, ne? Aber die aller schlechteste Möglichkeit, die es gibt, ist eine Zisterne. Es gibt kein schlechteres Wasser als in einer Zisterne. Das ist schlammig, das ist undicht, das ist abgestanden. Alle Wasser dieser Welt sind ja eins. Aber die Zisterne ist die allerschwächste Lösung. Und das bringt uns natürlich zu der Frage, wie kommt man zu so einer Dummheit? Und ich glaube, es hat etwas mit einem Urstolz zu tun. Das Wasser des Lebens ist umsonst. Das heißt, wir machen uns abhängig von Gott. Der Teufel kam damals zu den Menschen im Garten Eden und sagt, ihr könnt das alles hier behalten, all diese wunderbare Schöpfung, all das kann euer sein, aber ihr könnt selber Gott sein. Ihr könnt das haben, unabhängig von Gott. Und damit hat er die Menschen gekriegt, da kam der große Sündenfall und damit kriegt er uns immer wieder. Unabhängigkeit von Gott. Die Zisternen sind eben machbar. Meine Oma hat schon immer gesagt, Jung, was nichts kostet, ist auch nichts. So, umsonst, ja, aber es ist umsonst. Zisternen sind machbar, aber du hast brachiges, schlammiges, abgestandenes Wasser und kannst dir dann was drauf einbilden oder was. Und jetzt überleg mal, wie dumm das wirklich ist, wenn du es zu Ende denkst. Er lässt seine Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte. Er lässt es regnen auf die Guten und die Bösen. Was glaubst du denn, Schätzelein, wer für den Regen verantwortlich ist, der da in deine Zisterne fallen soll? Es gibt keine Unabhängigkeit von Gott. Jede Blume, jeder Grashalm, jeder Grashüpfer, jeder Mensch, wir alle sind in des Schöpfers Hand. Wir sind alle abhängig von Gott. Es ist eine Illusion, die der Teufel uns da verkauft, die nicht mal stimmt. Es gibt keine Unabhängigkeit von Gott. So, und wenn ich dann so zu Quelle oder Zisterne komme, dann denke ich halt Religion oder geistliches Leben. Das vergleiche ich gerne. Also wenn ich das Machbare so anprangere, dann natürlich, wir haben ja heute Morgen aufgebaut, sehr, sehr früh. Wir haben eine Menge Dinge getan, die machbar sind. Ja, aber ist die Frage, ob das alles ist, ja, oder ob wir diese Abhängigkeit von Gott halt leben. Bei der Religion ist das Machbare immer im Vordergrund. Weihnachten führen die Kinder was auf, schöne Tradition, freuen wir uns drüber, ist machbar. Gemeindeversammlung, einmal im Jahr, Kassierer wird entlastet und so weiter, ist machbar. Gott könnte auch im Urlaub sein, würden wir, glaube ich, nicht merken. Ne? Alles nötig, alles machbar. Ja? Wer in der Abhängigkeit von Gott lebt, hat eben nicht das Machbare im Vordergrund in seinem Denken, sondern dieses Wissen, alles hängt von ihm ab und ich darf ihm völlig vertrauen. Jeden Tag meines Lebens, ich muss mir nicht auf eine Liste schreiben, ich sollte mehr beten und vielleicht in den Kalender, wann ich bete, damit ich das dann irgendwie abarbeitet habe, weil ich bin ja Christ, sondern ich lebe mit Jesus, ich stehe mit ihm auf, ich weiß heute dieser Arbeitstag und wie es laufen wird, die Herausforderungen, alles, was auf mich zukommt, alles hat zu tun mit ihm, ich bin völlig, völlig abhängig von ihm. Und wer so lebt, wer das weiß, der wird mit Gott reden. Der wird versuchen, Gott zu hören. Der wird versuchen, ihm nahe zu sein, seinem Schöpfer. Und eben nicht im Machbaren zu bleiben. Ja, ich tue mein Ding, sondern Herr, du tust dein Ding durch mich. Und dann wird's gut. Und dann berührt es die Menschen. Und dann kann auch damit etwas passieren. Es verändert uns, ihr Lieben, wenn wir in der Abhängigkeit von Gott leben und diese Abhängigkeit von Gott genießen. Stell dir vor, zum Beispiel werden wir sehr unverbittert und großzügig. Stell dir vor, du bist an der Quelle irgendwo am Rande der Wüste und stehst da und lässt das Wasser auf dich runterfallen und hast schon dreimal geduscht und hast getrunken, du kriegst nichts mehr rein. Du bist sowas von, ne? Und dann siehst du einen Pilger durch die Wüste kommen, völlig ausgetrocknet. Du sagst, Pilger, komm her, Quelle, lebendiges Wasser. Und er sagt, oh, würdest du mir echt was abgeben? Du sagst, du, das ist gar nicht meine Quelle, die gehört sich quasi selber. Du kannst einfach kommen und dich bedienen. Ja, komm, hau rein, Junge, ist genug für alle da. Es ist so leicht, großzügig zu sein, wenn genug da ist. Und wenn du es selber geschenkt bekommen hast, von jemand, der mehr als genug davon hat, oder? Anders ist es bei der Zisterne. Kommt der Pilger an seiner Zisterne vorbei, wirst du sagen, Moment. Während du dich in den Wüsten dieser Welt hier vergnügst, habe ich Verantwortung übernommen für mich und meine Familie und habe dir die Zisterne gegraben. Und ich kann dir eine halbe Tasse geben, aber ich möchte das gerne mit Zinsen wieder. Ja? Es verändert uns völlig. Es macht uns zu großzügigen, liebevollen, mitteilenden Menschen, wenn wir aus dieser Abhängigkeit von Gott leben. Das ist das Erste, die Einladung Gottes, zu ihm zu kommen, und er wird uns in uns zu einem Brunnen lebendigen Wassers. Aber es gibt noch eine zweite Sache für ein pralles Leben, und die finde ich auch in diesem Kapitel. Ich finde es sehr spannend. Jesus hat gerade über Lebensdurst gesprochen. Jetzt kommen seine Jünger, haben sich Sorgen gemacht. Der Kerl hat nichts, Jesus hatte noch nichts zu essen, und sie bringen ihm was. Und auf einmal gibt es ein Gespräch zu einem ähnlichen Thema, aber anders, nämlich zum Thema Lebenshunger. Guck mal hier, Vers 31. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Hochinteressant, in einem Kapitel, Gespräch über Lebenswasser mit der Frau, Gespräch über Lebensdurst mit der Frau und jetzt Gespräch über Lebenshunger mit seinen Jüngern. Den Lebenshunger zu stillen, so verstehe ich diese Bibelstelle, bedeutet, deine Lebensberufung zu erfüllen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und wir alle sind gesandt, seit wir Jesus Christus kennen. Wir sind alle Gesandte Gottes in dieser Welt. Ganz am Anfang, Adam und Eva, sie hatten einen Auftrag, sie sollten sich kümmern. Arbeit ist nicht das Resultat von Sünde, vom Sündenfall. Arbeit ist perfekte Schöpfungsordnung, kreativ sein, Gaben haben, Verantwortung übernehmen. Das macht uns Menschen sehr, sehr glücklich. Vor allen Dingen einer Sache zu dienen, die größer ist als wir selbst. Danach sehnen sich die Menschen. Wir haben so viele Aufgaben, das Reich Gottes zu verbreiten. Zu Hause mit den Kindern angefangen natürlich. Zeugen Jesu zu sein, in der Firma, auf der Uni, in der Nachbarschaft, die Gesellschaft zu beeinflussen, Gemeinde zu bauen. Armut und Unrecht zu bekämpfen in dieser Welt. Als Gemeinde Anwalt der Armen und Unterdrückten zu sein. Und das heißt für mich persönlich und meinem eigenen Auftrag werden wir gleich was von hören, zum Beispiel Kinder vom Strich zu holen und aus Bordellen zu befreien oder dafür sorgen, dass sie gar nicht erst dorthin gelangen. Das sind unsere Aufträge. Und es geht nicht darum, dass du einfach so viel wie möglich Gutes tust und hinkriegst, sondern es geht darum, dass du im Sinne dieses Lebenswassers in der Abhängigkeit von Gott lebst und sagst, Herr, was ist mein Auftrag? Wozu hast du mich gesandt? Für Jesus, es gab viele Frauen in Samaria. An dem Tag gab es diese eine, mit der gab es ein Divine Appointment. Ja, diese eine. Ja. Und so können wir unterwegs sein in Abhängigkeit von Gott mit unserem himmlischen Vater. In jeder Situation sagen, was gibt's hier? Was gibt es hier zu lernen für mich? Wenn Kollegen komisch sind, wenn du in eine Krisensituation in der Firma, wirklich eine doofe Situation, du kannst rumjammern, jetzt kannst du schimpfen, fluchen und schreien, oder aber du wendest dich an Jesus und sagst, Herr, was möchtest du mir zeigen? Wie kann ich hier Frieden wirken? Oder wie kann ich hier etwas lernen? Oder wo kann ich reifen an dieser Situation? Du bist mit ihm unterwegs. Es gibt so viel zu tun und wir leben an der Hand Jesu, tun nicht einfach so viel Gutes wie möglich, sondern wir sind gesandt. Und heute Morgen sind wir hier, Steffi und ich, auch gesandt, nämlich für Menschen, die keine Stimme haben, und die fürchterliches Leid erleben müssen. Und ja, wir alle haben doch als Kinder gerne Robin Hood geguckt. Wir alle haben doch davon geträumt, die Schwachen zu beschützen. Und etwas zu tun, was größer ist als wir selbst. Keiner hat davon geträumt als Kind, einfach nur, ich will einen Porsche und ich will Geld und ich will mal ein ganz großer werden. Sondern wir wollten uns einsetzen, wir wollten eine bessere Welt schaffen. Das ist doch, was uns geprägt hat. Und manchmal werden wir dann älter, wenn wir älter werden, verlieren wir ein bisschen Idealismus. Aber Wenn du Lebenshunger hast und ihn sättigen willst, dann gehört das dazu. Das hat Gott in dich hineingelegt, für etwas leben zu wollen, das größer ist als du selbst. Nicht nur dein Komfort, nicht nur dein schönes Zuhause, nicht nur dein nächster Urlaub, nicht nur dein Hobby, sondern wirklich zu leben für etwas, was bleibt und größer ist als du selbst. Lebenswasser, das uns für immer den Durst nimmt. Und ein Lebensbrot, was uns für immer den Hunger nimmt. Ein sinnvolles Leben. Ja. Wisst ihr, am Ende können wir sagen, dann, wenn das so auf dem Sterbebett ist oder so, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich habe vor Gott gelebt. Und ja, vielleicht war ich nie in Australien. Ja. Ist ja so, seit die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen unheimlichen Stress auf Erden, alles erlebt haben zu müssen. Und glauben, das führt zu einem erfüllten Leben, das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Nein, dieses Lebenswasser, das Jesus schenkt und diese Sattheit, in dem wir Teil seiner Armee sein dürfen, Teil seiner Nachfolgerschaft, diese Welt zu verändern, das ist, wo wir ein geniales Leben finden. Amen.